Frühen ins Kommen 0 MHz. Ihres Quartierradio. Liebe Hörerinnen und Hörer, grüezi miteinander. Ein herrlich verschneiter Sonntag, gerade wie im Märli, Aussicht auf eine weisse Weihnacht, kurz und gut prächtige Voraussetzungen für die kommenden Festtage und ich hoffe, dass mein Spaziergang an die Feldeckstrasse heute in der Reihe der Quartierstrassenporträts Sie auch weiterhin festlich einstimmen. Im Studio von Radio Riesbach begrüßt Sie recht herzlich Lise Menel am Mikrofon und an der Technik den Marco Ferrari. Als ich am letzten Donnerstagabend von Zoberst bis Zunderst durch die Feldeckstrasse gelaufen bin, ist mir die Strasse wie ein Weihnachtskalender vorgekommen. Voll von Überraschungen und ich lasse Sie darum ein, liebe Hörerinnen und Hörer, ein bisschen hinter die Fenster vom Feldecker Weihnachtskalender zu güchseln. Ein Feisterli ist ein Interview mit der Zeichnerin Cornelia Hesse. Ein anderes tut sich auf die Tätigkeit der Pro Infirmis und nochmal ein anderes zeigt, wie sich die Kinder vom Kindergarten auf die Weihnacht vorbereitet. Unser erstes Feister zeigt uns einen Überblick auf die Aktivitäten im Quartier während der Woche vor Weihnachten.
Radio Riesbach mit Quartiernachrichten, zusammengestellt vom Stefan Schmid.
Und ich lese Ihnen das Bild vom Sonntag, am 16. Dezember, am 3. Adventssonntag. Am letzten Donnerstagabend haben die Roland Fink Singers ein Gastspielkonzert in der Ballgristkirche gegeben. Der Chor feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Mit internationalen Weihnachtsliedern haben sie nicht sehr zahlreich erschienene Publikum während rund 75 Minuten weihnachtlich eingestimmt. Radio Riesbach bringt am nächsten Sonntag im Rahmen des Riesbacher Weihnachtsmagazin einen kurzen Ausschnitt aus dem Liederprogramm, das im Übrigen einen betont starken Applaus bekommen hat. In unserem Quartier ist jetzt eine sogenannte Notschlafstelle eingerichtet worden, wo 15 obdachlose Mitmenschen in Wohncontainer Unterkunft gibt. Betrieben wird das Angebot durch die Stiftung vom Pfarrer Ernst Sieber. Aus dem Quartier haben sich zu wenig Freiwillige gemeldet, die in der Lage gewesen wären, den anspruchsvollen Betreuungsdienst zu übernehmen. Darum wird das Betreuerteam von dieser Stiftung gestellt. Die Notschlafstelle befindet sich gegenüber von der Kirche Neumünster. Im Foyer St. Anton findet heute Nachmittag eine Advents- und Weihnachtsfeier statt. Unter anderem wird das Krippenspiel geboten. Die Veranstaltung an der Klosbachstrasse 36 fängt heute Nachmittag um 13:30 an. In der Kirche Ballgrist ist am 5. die Sonntagsschulweihnacht, zu der gross und klein eingeladen ist. Drei neue Tanzstücke mit der Gruppe Parataxis kann man heute Nachmittag im GZ Riesbach sehen. Die Vorstellung fängt am 5. an. Vom Dienstag bis Donnerstag kann man im Untergeschoss vom GZ Riesbach nochmal Kerzen ziehen. Als Material dient Bienenwachs. Das Atelier ist vom Dienstag bis Donnerstag vom 2 bis 6 Uhr offen und das Abend vom 7:30 bis 10 Uhr. Und das natürlich an der Seefeldstrasse 93 im GZ Riesbach. Am Mittwoch und Donnerstag ist Puppentheater Bleisch an der Stadelhoferstrasse im Zürcher Puppentheater. Das Ensemble bringt das Hengarten-Weihnachtsspiel zur Aufführung, jeweils am Nachmittag um 3 Uhr. Eine ungewöhnliche Weihnachtsgeschichte kann man am nächsten Mittwoch im GZ Hottingen hören. Sie wird von Kindern aus dem Haus Sonnenberg erzählt und gespielt. Janine, frei nach Werner Wollenbergen heisst das Stück. Am Mittwoch am 5 Uhr im GZ Hottingen an der Gemeindestrasse 54. Zu einer Waldweihnacht trifft man sich am Mittwochabend in der Gemeinde Erlöser. Treffpunkt ist am 7. in der Kapelle und dann geht es auf ins Degeriet. Und am nächsten Sonntag ist im Neumünster das traditionelle grosse Weihnachtskonzert bei Kerzenlicht. Das Neumünster Orchester und die Kantorei spielen und singen zusammen mit der Marianne Valère, Alt, und der Ursina Kaflisch, Orgel, Werk von Johann Sebastian Bach. Der Eintritt ist frei. Anfangen tut das Konzert im Neumünster am Sonntag, 23. Dezember, am Punkt 5. Der Publikumsandrang ist jeweils sehr gross. Es ist darum empfehlenswert, frühzeitig zu kommen. So viel im heutigen Quartierjournal von Radio Riesbach. Wir bringen neue Nachrichten aus dem Sendegebiet am Donnerstag am 8. Außerdem wird Ihnen dann Michelle eine weitere Folge von ihrer Sendung für die Jungen präsentieren. Flip, Musik und Infos für Junge auf 93,0 MHz. Und am nächsten Sonntag dann, wie schon gesagt, das Riesbacher Weihnachtsmagazin mit kurzen Beiträgen und viel Musik. Anschliessend wird das Team von Radio Riesbach Sendepause machen und sich ab dem Donnerstag, 3. Januar, wieder mit dem normalen Sendeprogramm melden. Soweit unser Programmausblick. Da ist Radio Riesbach auf 93,0 MHz auf der Welle vom Quartierradio. Radio Riesbach auf 93,0 MHz mit einem Spaziergang an die Feldeckstrasse. Meine heutige Musik habe ich einmal aus Amerika mitgebracht. Auf einer Reise in Saint Louis haben wir ein Museum besucht, voll von alten Musikboxen, wie sie Ende letztes Jahrhundert in Mode waren. Und mich dünkt, die Musik passt prima zum heutigen Porträt und zum heutigen dritten Adventssonntag. Und wenn man jetzt das nächste Fenster vom Weihnachtskalender auftut, so sieht man, dass im Zürcher Stadtplan die Feldeckstrasse nicht als Hauptstrasse eingezeichnet ist. Trotzdem ist sie eine der wichtigen Querverbindungen innerhalb vom Riesbach und ins Nachbarquartier Hottingen. Auf der Höhe vom ehemaligen Dampfschiffsteig Neumünster, ganz in der Nähe von der Klaus-Stud, also im mittleren Seefeld, führt sie auf zum Kreuzplatz, unterbrochen durch die Dufour, Seefeld und Mühlenbachstrasse. Die Zollikerstrasse übernimmt dann eigentlich die weitere Verbindung mit Hottingen via Klosbachstrasse auf zum Römerhof. Die Querverbindung vom See unten bis am Kreuzplatz lässt sich bereits auf dem Gigerplan von 1650 ausmachen, dort allerdings erst als Feldweg. Der Gigerplan zeigt uns auf, welche Gebiete am Stift Felix und Regula zu Grossmünster mussten ihre Zehnten abgeben und welche nicht. Und zu den wenigen Ausnahmen gehört das ganze Gebiet von der heutigen alten Feldeckstrasse bis hinterher ungefähr Höhe von der heutigen Kreiswacht 8. Der Zehnte ist zur Zeit vom Alten Testament eine freiwillige kirchliche Abgabe gewesen. Unter dem Karl der Grosse haben dann aber die Pfarrer Kirchen das Recht bekommen, den Zehnten zu fordern. Im Kanton Zürich hat man der grosse Zehnte auf Getreide und Wir haben und ein kleiner Zehnte auf Heu, Bohnen, Erbsen, Linsen, Obst, Nüsse, Hanf und Flachs. Der weitaus grösste Teil vom landwirtschaftlich genutzten Boden ist also mit Zehnten belastet gewesen. Und doch hat es immer Güter gegeben, die seit alters her Zehnten frei gewesen sind. Es sind zum Beispiel Güter von der Kirche selber, vom Adel, von reichen Bürgern oder einzelnen Bauern gewesen, die irgendwie finanziell in der Lage sind, ein Zehntenbezugsrecht zurückzukaufen. Zur Zeit der Reformation haben viele Bauern dann erfolglos versucht, sich von dieser Zehntenlast zu befreien, aber erst Ende 18. Jahrhundert hat ein gesetzlich geregelter Loskauf die Befreiung allgemein ermöglicht. Eine andere Quelle gibt auch noch Einblick in die Bevölkerungsdichte vom Seefeld, respektive Riesbach. Am 4. Dezember 1990 war ja bekanntlich Stichtag der aktuellen Volkszählung. In der Neumünster-Chronik sind Zahlen von der ersten noch erhaltenen Volkszählung für Riesbach, Hottingen und Hirslanden aus dem Jahr 1671 veröffentlicht. Im Riesbach hat man 105 Haushaltungen mit zusammen 600 Einwohnern gezählt. Und folgende geografische Beschreibung stammt ebenfalls aus der Chronik. Ich zitiere: Das Seefeld war allerdings nicht mehr wie noch im Anfang des 15. Jahrhunderts eine den Überschwemmungen des Sees ausgesetzte sumpfige Ebene, die zeitweilig bis zum Mühlebach unter Wasser stand, aber noch im Beginn des 19. Jahrhunderts war es eine mit Wiesen, Äckern und Gärten bedeckte Fläche, die im Übrigen nur in der Mitte, in der Gegend des Dampfschiffsteges Neumünster, einen etwas dichteren Komplex von Bauernhäusern enthielt. Diese Beschreibung ist sicher der Schlüssel zum Namen der Feldeckstrasse. Der Name wird abgeleitet von einer Liegenschaft zum Feldeck. Aber die Entwicklung vom Feldweg zur Feldeckstrasse hat viele Jahrzehnte gedauert. Denn gewachsen ist Riesbach das erste Mal, nachdem in der Stadt Zürich Ende Januar 1833 die Stadtmauern und Stadttore geschleift worden sind. Als erste grössere Verbindung hat man den Zeltweg von einem Fussweg zu einer Fahrstrasse ausgebaut und von der Torgasse aus hat die sogenannte Neue Seestrasse durchs Seefeld nach Zolliken geführt. Diese Öffnung hat zu einer richtigen Baulust geführt. Noch vorher, 1820 bis 1830, sind zum Beispiel innerhalb von 10 Jahren im Riesbach nur 12 neue Wohnhäuser gebaut worden. Aber nachdem die beiden wichtigen Verbindungen nach Zolliken und nach Hirslanden und Hottingen erstellt worden sind, so hat Riesbach innerhalb von knapp 6 Jahren 95 neue Wohnhäuser bekommen. Die meisten von diesen Wohnhäusern sind im Seefeld erstellt worden. Die Chronik sagt zu deren Entwicklung: Damit war die Zeit angebrochen, wo die Stadt mit reißender Schnelligkeit über ihre alten Grenzen hinaus wachsen und die alten Bauerngemeinden vor ihren Toren in ihrem Häusermeer verschlingen sollte. Thank you. Radio Riesbach auf 93,0 MHz, Geschichte einer Quartierstrasse. Wir spazieren heute Feldegstrasse auf und ab und machen ein weites Fenster im Weihnachtskalender auf. Die Entwicklung der Feldegstrasse von einem Feldweg zur heutigen lebenden und auch lärmigen Querverbindung innerhalb des Riesbach ist vor mehr als 100 Jahren in Angriff genommen worden. Seit 1863 hat man immer wieder Stück für Stück am Ausbau geschaffen. Die Strasse hat schon im letzten Jahrhundert ihre Wichtigkeit angemeldet. Einerseits ist sie 1867 teilweise durch Gasbeleuchtung erhellt worden. Andererseits ist an der Feldegstrasse 8 Jahre später der Bau vom Gemeindehaus als neuem Zentrum von Riesbach in Angriff genommen worden. Und das erklärt wiederum, warum die Chronik sich beklagt, dass der vollständige Ausbau der Feldegstrasse mit Trottoir für Fußgänger und genügend breite Fahrbahn für Pferdefuhrwerke also langsam für sich ging. Heute hat die Feldegstrasse offenbar ihre definitive Linienführung und Ausbaustandard gefunden. Was sich weiter verändert, sind natürlich die Häuser und die Menschen, die dort leben und arbeiten. Beides möchte ich Ihnen auf unserem heutigen Ausflug ein bisschen näher bringen. Ich fange bei den Menschen an. Hören Sie ein Gespräch mit der Cornelia Hesse.
Ja, im Arbeitszimmer von der Cornelia Hesse an der Feldegstrasse 21. Cornelia, vielleicht zu dir als Person, willst du dich gerade selber vorstellen, wer du bist, was du machst?
Also ich wohne hier mit meinen beiden Söhnen, die zum Teil im Seefeld in die Schule gegangen sind. Ich arbeite da. Ich bin wissenschaftliche Zeichnerin von Beruf und ich kann Gott sei Dank hier wohnen und auch mein Atelier hier haben.
Also wohnen, arbeiten am gleichen Ort, eigentlich die ideale Kombination. Mhm. Ist es für dich ideal? Du hast zwar vorher gesagt, Gottlob. Und warum dachte ich das so ideal?
Ja, es ist eine gute Adresse. Es ist ganz nahe vom Zentrum der Stadt. Die Leute kommen eigentlich noch gerne auch vorbei. Im Gegensatz zu, wenn man außerhalb der Stadt wohnt, so wie ich das früher erlebt habe, kann man eigentlich beruflich sich da sehr gut entwickeln, weil die Leute auch sagen, ja, da komme ich halt rasch.
Also mit dem hast du schon fast beantwortet. Meine nächste Frage, was bedeutet dir Seefeld?
Seefeld, das ist... Es ist gut, um hier zu wohnen. Es ist lebendig. Ich finde, es hat ganz ein schönes Licht. Ich geniesse nämlich die Sonnenuntergänge, die ich vom See aus gesehen habe, vom Gäu aus gesehen habe. Und ich habe es immer gerne gehabt, seitdem ich hier wohne, eigentlich.
Wie lange ist denn das, dass du da bist?
Also ich habe in verschiedenen Zeiten hier gewohnt. Zuerst, ich muss sagen, mein erstes Lebensjahr habe ich hier verbracht, an der Mainaustrasse. Ganz in der Nähe. Und dann als Jugendliche bin ich da gewesen. Später dann wieder so eigentlich bis etwa 22. Und dann später wieder als junge Frau mit kleinen Kind. Und jetzt seit 5 Jahren wieder.
Schön. Jetzt, du hast vorher angedeutet, du bist wissenschaftliche Zeichnerin. Du stammst aus einer Familie, wo rund um dich herum sehr viele berühmte Leute, also du bist mit berühmten Leuten aufgewachsen, dein Vater, der Gottfried Honecker, ist ein bekannter, sehr bekannter Maler von der konkreten, konstruktiven Richtung, so wie ich orientiert bin. Deine Mutter ist Malerin und Dichterin. Ich glaube, das geht zurück bis zur Urgroßvater, oder? Wir sind jetzt mit in der Familiengeschichte, was das Telefon geläutet hat. Also auch deine Großeltern oder Urgroßeltern sind bekannte Leute. Wie war das für dich, in so einer Familie aufzuwachsen? Hat dich das irgendwie angespornt speziell oder hast du darunter sogar eventuell gelitten?
Es war ein grosser Ansporn. Man hat einfach nicht können schlechter sein. Also von dem her... Es ist ein Ansporn, aber es ist auch harte Bütze. Also, meine Großmutter war Schriftstellerin, Mary Lafattas Lohmann. Und sie hat Biografien geschrieben über Frauen, die in der Weltgeschichte schlecht angestanden sind. Und ich habe eigentlich zu ihr, also vor allem so auch mit dieser Arbeit, die ich jetzt mache, eine grosse Affinität. Und sie war für mich eigentlich auch ein Vorbild gewesen. Also wie man eigenständig kann an eine Arbeit gehen kann. Und Kunsthistoriker haben gelacht über sie. Aber ich finde, sie hat eine gute und interessante Arbeit gemacht.
Und du hast es jetzt schon angedeutet, sie war Vorbild, sie war Ansporn. Was hat aber schlussendlich Ausschlag gegeben, dass du wissenschaftliche Zeichnerin geworden bist?
Ich wollte einfach einen Beruf lernen, wo ich zeichnen und malen kann. Ich wollte nicht in die Werbung gehen. Also meine Eltern waren früher BD-Grafiker und ich habe einfach gesehen, dass sie auch Werbung machen für Sachen, wo man eigentlich nicht voll dahinterstehen kann. Und das war eigentlich wissenschaftliches Zeichnen naheliegend. Das ist eigentlich vielleicht auch ein gewisses Interesse an der Natur, aber vielleicht nicht einmal so wahnsinnig.
Jetzt eben wissenschaftliches Zeichnen, also wenn ich mir das so überlege, dann braucht das ja so ganz gewisse Voraussetzungen. Also es braucht mal meines Erachtens eine unheimliche Genauigkeit, also eine Liebe zum Detail. Es braucht das Geduld, man muss doch sicher etwas die warten, bis einfach die Situation so ist, wie man sie sollte haben. Es braucht Kenntnis von der Botanik, es braucht eine Disziplin im Arbeitsverhalten, der Forschungsdrang auch. Ist das nicht wahnsinnig schwierig für dich, das alles unter einen Hut zu bringen, neben der Familie noch?
Also, als Kinder klein waren, habe ich sehr reduziert gearbeitet. Vielleicht eine Stunde oder zwei pro Tag. Und dann, je länger, desto mehr. Und ich habe gemerkt, also wenn ich nicht jeden Tag etwas malen oder zeichnen kann, dann ist das für mich nicht so gut. Also, ich brauche das schon als Ausgleich. Aber ich habe eigentlich. Ich habe mich einfach nicht irgendwie abschieben lassen auf eine nette Art noch ein bisschen mölen oder so, sondern mein Ziel war schon, eine professionelle Künstlerin zu werden oder zu bleiben. Also früher habe ich natürlich schon professionell gearbeitet. Ich bin zum Beispiel eingeladen worden, um Banknoten zu entwerfen, also für die jetzt im Lau, also wo jetzt da sind. Und ich hatte auch den dritten Preis gewonnen. Also es war ein eingeladener Wettbewerb. Und das war schon also eigentlich mein Ziel, voll professionell da zu stehen.
Du hast vorher deine Eltern erwähnt, die zum Teil Auftragsarbeiten haben müssen machen, wo sie eben nicht so voll dahinter stehen können. Kann man das ausschliessen in deinem Beruf? Oder du musst ja auch leben und du musst ja auch Aufträge haben.
Nein, also ich habe das immer ein bisschen getrennt. Einerseits, wenn ich das nenne, Brotbütz, also wobei ich froh war, arbeiten zu haben. Also ich habe alles gemacht, ich habe jahrelang Statistiken gezeichnet und Buchstaben geklebt und also auch ein bisschen minderwertige Arbeit gemacht. Aber daneben habe ich immer meine eigenen Themen gehabt und schon früher das an dem gearbeitet. Ich konnte es auch publizieren im Du. Und wo dann die Kinder klein waren, habe ich dann eben angefangen, nur noch so, oder mehr oder weniger eigentlich eigene Arbeiten zu machen und dann weniger Auftragarbeiten.
Jetzt, wenn du da so wissenschaftliche Sachen angehst, also ich denke jetzt gerade an die zwei Arbeiten, die du da publiziert hast, auch im Tagesanzeigenmagazin. Die eine war im 88 und die andere war im 89. Das sind ja sehr kritische Arbeiten. Also da hast du Veränderungen von Insekten dargestellt und hast das zurückgeführt auf die Radioaktivität in der Luft rund um AKW und so weiter. Tut denn das in dir nicht auch den Wunsch nach grossen Veränderungen hervorrufen? Also dass du etwas willst beitragen mit dem an Veränderungen?
Ja, ursprünglich habe ich das eigentlich gemacht, weil an den Universitäten hat man die Themen nicht untersucht. Und dann habe ich gefunden, ja, also, wieso soll ich nicht einfach auf meine Art an das Thema herangehen? Und dann habe ich halt das einmal gemacht. Und dann erst, als ich gesehen habe, da ist wirklich etwas um, wo man sollte beschreiben und publizieren, dann habe ich gefunden, jetzt publiziere ich das einfach, was ein bisschen frech war, vielleicht.
Und was hat denn das für sich ausgelöst?
Ja, also vor allem die zweite Publikation über Schädigungen bei Insekten um Atomkraftwerk, also Schweizer Atomkraftwerk, hat ein wahnsinniges Echo ausgelöst. Das ist diskutiert worden bis im Bundesrat. Es hat parlamentarische Vorstöße gegeben und es gibt jetzt einen jungen Mann, der eine Dissertation macht, der eigentlich eine ähnliche Arbeit macht, wie ich gemacht habe, nur natürlich viel umfassender. Und es wird diskutiert an der ETH, an der Uni. Ich kann eigentlich sehr zufrieden sein über das, was es ausgelöst hat.
Es ist ja auch vorgeworfen worden, dass es wissenschaftlich nicht genug fundiert ist. Wobei, wenn der junge Mann dann seine Dissertation fertig hat, dann kann man ja das also nicht mehr als Gegenargument anführen.
Nein, ich meine, außer der würde wirklich können beweisen, dass es... dass ich da jetzt völlig falsch liege. Mhm. Aber er kann eigentlich auch nicht durch die Arbeit wirklich beweisen, dass Radioaktivität Ursache ist. Es ist ja so ein schwieriges Thema. Ich habe einfach die These aufgestellt oder die Frage aufgeworfen, weil ich die sehr wichtig finde und weil ich der Meinung bin, dass die geschädigten Insekten um die Atomkraftwerke geschädigt sind wegen den Atomkraftwerken. Aber das ist aus meiner Arbeit heraus entstanden. Ich kann es natürlich nicht in dem Sinn als wissenschaftliche Arbeit anschauen. Das wollte ich auch gar nicht. Ich bin wirklich von Haus aus eine Künstlerin. Und ich glaube, es ist auch die Aufgabe vom Künstler, Bilder zu machen. Und dass man eben aufgrund von diesen Bildern kann die Umwelt oder unsere überhaupt alles, was wir sehen, vielleicht ein bisschen neu anschauen.
Also die Leute sensibilisieren, ja. Anliegen. Haben dann zum Beispiel die Beobachtung, die du jetzt da gerade in diesem besonderen Abend gemacht hast, hat das irgendwelche Auswirkungen auf dein persönliches Leben gehabt? Also hast du das Gefühl gehabt, du willst dich noch mehr engagieren in diesem Gebiet oder hast du dich persönlich einfach anders verhalten? Hat das irgendwie auch da noch Nachwirkungen gehabt für dich?
Also sicher ist das Thema, das man nicht einfach mal so kann, an einem Nachmittag rasch machen und nachher wieder und dann publizieren und dann sagen, ja, jetzt habe ich das gebracht oder so, sondern es ist wirklich etwas, wo ich jetzt im Laufe der Zeit gesehen habe, es ist effektiv auch praktisch nichts untersucht worden, also auch nicht im Ausland. Und es ist ein Thema, das man überhaupt erst noch muss sich erobern und daran herangehen. Und für mich ist es etwas geworden, das mich viele Jahre wird beschäftigen. Ich war diesen Sommer in Tschernobyl und bin auch dort wieder auf die Frage gestoßen und habe auch Insekten gesammelt. Und das wird mich... ich meine, die Frage, was wir mit Umweltgift anstellen, wie dann überhaupt unsere Natur aussieht, jetzt oder in Zukunft, das ist einfach auch eine Frage, die den Künstler interessieren kann, weil es mit der Ästhetik von der Natur zu tun hat, also mit dem äußeren Erscheinungsbild.
Welches ist dann zum Beispiel deine lustvollste Arbeit gewesen, die du bis jetzt gemacht hast?
Überhaupt im Leben?
Ja, also so da speziell jetzt in deiner Spezialität als wissenschaftliche Zeichner.
Also wenn ich an so am Tisch sitzen und malen und die Tiere, die tue ich ja selber sammeln. Wenn ich sie entdecke auf einem Blättchen und dann nehme ich sie heim und schaue sie an mit dem Mikroskop und skizziere und male, das ist für mich schon sehr schön und lustvoll. Und ich tue ja die Tiere nicht irgendwie... Ich sage nicht, das ist hässlich und das ist schön zum Beispiel und ich will jetzt nur Schönen oder nur das Hässliche, sondern ich nehme es eigentlich an, wie sie sind und habe es gern.
Also so der richtige Forscherinneninstinkt und Trieb.
Ja, ich glaube, das ist vielleicht, das Forschen ist vielleicht etwas ganz Einfaches im Grunde genommen, ist eine Neugier. Dem nachzugehen, wo irgendwie als merkwürdige Frage in den Raum kommt und eigentlich unbelastet von, ob man jetzt mit dem ankommt und was das schlussendlich für Auswirkungen hat. Einfach mal dran zu bleiben und an dem zu arbeiten.
Cornelia, jetzt nochmal zurück an die Pfaldigstrasse. Was bedeutet die Pfaldigstrasse innerhalb vom Seefeld?
Also die Pfaldigstrasse gehört für mich noch also zu dem Teil, der nahe ist, beim Bellwiss gehört, ist glaube ich die letzte Strasse in der Kernzone. Nachher wird es weiter raus, wird es für mich fast ein bisschen dörfliger in einem gewissen Sinn. Und da ist es noch fast wie ein Geschäftsviertel oder so ein bisschen aristokratischer noch ein bisschen. Und ich habe das noch gern, den Teil. Und für mich ist es fast wie ein bisschen Grenzen. Also ich bin mehr gegen das Bellevue orientiert als nachher gegen die Höschgasse zum Beispiel.
Gut, herzlichen Dank für das Interview, Cornelia. Und ich wünsche dir natürlich noch recht viele erfolgreiche Jahre hier an der Feldingstrasse 21.
Danke.
Das Interview war mit der Cornelia Hisse.
Radio Riesbach auf 93,0 MHz, Porträt von der Feldigstrasse. Cornelia wohnt ziemlich weit unten beim See. Sie hat es gesagt in ihrem Interview, das Licht dort unten, das Licht von der Weite vom See und vom Gehen gefällt ihr besonders gut. Und der See hat schon immer eine besondere Anziehungskraft auf die Menschen gehabt. Einerseits sind unsere Vorfahren vom Wasser als zusätzlicher Transportweg abhängig gewesen. Andererseits haben natürlich auch die Ufer immer wieder als Wohngebiet und später auch als Ausgangspunkt von Ausflügen ihre Anziehungskraft ausgeübt. Und der Punkt, wo die Feldegstrasse heute an den See anstößt, hat auch unsere Vorfahren schon sehr reizvoll gedunkt. Neumünsterchronik gibt auch da wieder Auskunft über eine Entstehung, zum Beispiel von der Dampfschifffahrt auf dem Zürichsee. Und wieso schon 30 Jahre vor der Eingemeindung von Riesbach in die Stadt Zürich am Anfang der Feldegstrasse ein Landesteig entstanden ist. Ich zitiere aus der Neumünster Chronik, Entschuldigung. Es tönt allerdings ein bisschen pathetisch, ganz im Stil von jener Zeit. Auf unserem See, in dessen tiefblauen Fluten sich blühende Ufergelände spiegeln, in dem ein, wenn auch kleines, so doch berühmtes Eiland, abgeschlossen von dem Lärm und Gewühle der Welt, jedem nach Ruhe und idyllischer Einsamkeit sich sehnenden Aufnahme gewährt, auf dessen glatten Fläche nur kleine Nachen unter plätscherndem Ruderschlage befrachtete Lastschiffe vom Winde getrieben dahineilen, eröffnete schon im Jahr 1833 eine Dampfschiffgesellschaft für Zürich und Wallenstadter See regelmäßige Fahrten mit dem Dampfboot Minerva. Hervorgegangen aus der Schiffswerft im Seefeld, Wie so mancher seiner späteren Kollegen tat es seinen Dienst, indem es so manches Jahr verharrte mit dem 19. Juli an. Die Fahrt war berechnet für den Markt in Zürich. Der Preis einer Fahrt Zürich-Rapperswil betrug 2 Gulden. Bei den einzelnen Stationen, deren sich 1835 finden, Stefa, Richterswil, Wädenswil, Männedorf, Meilen, Horgen, Talweil und Küsnacht, wurden die Personen unentgeltlich von einem Fährmann und von und zu Schiffe gebracht, indem Landungsstäge erst später in Gebrauch kamen. Dampfschifffahrt hat rasch grosse Erfolge verbuchen, es sind neue Schiffe gebaut worden und 1863 haben zum Beispiel 844'179 Passagiere den Wasserweg benutzt. Weiter sagt dann Chronik, noch besaß Riesbach und damit Neumünster keine Verbindung mit den Seeufern. Seit Jahren war mit dem Wachstum der Bevölkerung der Wunsch nach einer solchen durch einen an geeigneter Stelle zu errichtenden Landungssteg, die inzwischen eingeführt worden, immer lauter und allgemeiner geworden, der Ruf aber immer auf taube Ohren gestoßen. Doch noch im selben Jahre, 1864, sollte endlich die Sache einen bedeutenden Schritt vorwärts machen. Es anerbot sich nämlich Hauptmann Johann Lehmann, Grundbesitzer an der unteren Feldeckstraße, für den Fall, dass die Gemeinde ihrerseits es auf sich nehme, die Feldeckstraße zu verlängern und nötigenfalls zu erweitern und die Beleuchtung einzurichten, wolle er auf seinem Grund und Boden einen Landungssteg erstellen. Zu gleicher Zeit zeigte sich aber auch Johann Honecker, Besitzer einer Seidenfärberei an der Unteren Höschgasse, bereit, eine Zufahrtsstraße von der Seefeldstraße zum See zu erstellen, wenn die Gemeinde den Unterhalt und die Beleuchtung derselben sowie die Erstellung des Steges übernehmen wolle. Man merkt also da, was Beleuchtung vor allem dort mal für eine grosse Rolle gespielt hat. Während nun der Gemeinderat zauderte, kam ihm die Dampfschiffverwaltung zuvor und ohne dass der Gemeinde die Wahl freigestellt worden wäre zwischen 2 Anbietern, schloss Obiger mit Herrn Lehmann einen Vertrag auf 10 Jahre, wonach letztere gegen jährliche Entschädigung sich verpflichtete, einen Landungssteg mit Laterne und Glocke zu erstellen, die ankommenden Waren in der Kirchgemeinde an ihren Bestimmungsort zu befördern, an dem Steg aber durchaus kein Schiff einer anderen Gesellschaft anlegen zu lassen. Und so kam nun Neumünster endlich zu einem Landesteg, der am 1. Januar 1865 feierlich eingeweiht wurde. Wenn man heute ein paar Schritte vom Landestegenweg zur Feldeckstrasse läuft, so ist ein Gebäude, das an dieser Seepromenade ohne eindeutig dominiert. Es ist das Verwaltungsgebäude von der Aluswiss. Ein Gebäude im Stil vom weltbekannten Architekt Mies van der Rohe nachempfunden, baut vom Schweizer Professor Dr. Hans Hoffmann. Ein unverkennbares Gebäude aus den 50er Jahren, ein Merkmal auch für den unbrochenen Glauben an eine Zukunft ohne Wachstumsgrenzen. Ein Glaube, der damals in Zürich und in der ganzen Schweiz zum Signal für einen sehr grossen Bauboom geworden ist. Es hat aber auch gewaltige Opposition gegen das Bauprojekt gegeben. Der Quartierverein Riesbach unter dem damaligen Präsident Gustav E. Wagen hat verbissen opponiert. Auch ein abgeändertes Projekt bekämpft und gehofft, dass die Stadt Park und Villa kaufen tue und für die Öffentlichkeit zugänglich mehr. Die Villa, das ist früher eine herrschaftliche, im Renaissance-Stil 1897 erbautes Gebäude gewesen. Bauanlage hat sie der bekannte Seidenfabrikant Stähli, eine Familie, die weltweite Handelsbeziehungen gepflegt hat. Am Stähli seine Tochter hat später in der Villa Riesmatt an der Mittelstrasse als Frau vom Konsul Fröhlicher gelebt und ist, wie ich in einem anderen Strassenporträt erzählt habe, eine der glücklich geretteten Passagierinnen von der Titanic gewesen. Zurück aber zur Villa Stähli am Seefeld gegeben. Die Villa hat dann die Hand gewechselt. Sie ist an die Couture Tschanne verkauft worden. Zürich, offenbar schon immer eine elegante Stadt, hat früher noch viele bekannte Couture-Ateliers beherbergt. Eben einerseits die Couture Tschannen oder auch die weltbekannte Gabi Jouval. Und so eine Villa mit Seesicht und Park ist natürlich die reizvolle Umgebung für reizvolle Kreationen aus Stoff gewesen. Irgendwann in den 50er Jahren ist die prächtige Villa dann zum Verkauf gestanden und die wunderschöne Lage am See hat natürlich auch viele Interessenten auf den Plan gerufen. Schlussendlich hat die Stadt das Gelände gekauft. Ein Bericht im Tagesanzeiger vom 10. April 1954 gibt Auskunft, wieso jetzt anstelle von Park und Villa das Verwaltungsgebäude von der Aluswiss steht oder von der Aluminiumindustrie Aktiengesellschaft, wie sie früher geheissen hat. Ich lese den Bericht schnell vor. Titelt ist mit der letzte Akt im Tschannengut-Drama. Man erinnert sich der hartnäckigen Auseinandersetzungen, welche die mehrfach geplante Überbauung des am Seefeldge in Riesbach gelegenen Tschannengutes im Gemeinderat und in der weiteren Öffentlichkeit ausgelöst hatte. Das Endresultat war ein am 20. Mai 1953 vom Gemeinderat gefasster Beschluss über den Erwerb dieser Liegenschaft samt der daraufstehenden Villa mit Autoremise um den Kaufpreis von 1.292.500 Franken. Der Kauf erfolgte, nachdem der Stadtrat nur einen Landstreifen von 1.200 Quadratmeter zum Zwecke der Einbeziehung in die Seeufergestaltung um den Preis von 125.000 Franken erwerben wollte. Die Stadt musste sich dann aber für den Kauf der ganzen Liegenschaft entschließen, weil, in Anführungszeichen, wegen gewisser Umstände, so hieß es in der Weisung an den Gemeinderat, der Vertrag über den Teilabschnitt plötzlich in Frage gestellt wurde. Zur Beruhigung einer eventuellen Opposition wurde so dann ausgeführt, der für die Seeufergestaltung nicht benötigte hintere Abschnitt kann einer maßvollen, in städtebaulicher Hinsicht befriedigenden Überbauung zugänglich gemacht werden. Währenddem also die einen opponiert haben und die anderen eher skeptisch auf die maßvolle, in städtebaulicher Hinsicht befriedigende Überbauung reagiert haben, so hat damals die NZZ eine ganz andere Sicht vertreten. Auch dazu ein Artikel kurz nach der Fertigstellung des Verwaltungsgebäudes, das war 1957. Gemäß den Vorschriften der Bauordnung der Stadt Zürich war es leider nicht möglich, den Bau höher aufzuführen, weil allein schon ein einziges Stockwerk mehr dem ganzen Gebäude, für welches ein repräsentativer Stil und eine repräsentative Ausführung angestrebt wurde, rein volumenmäßig betrachtet zum ästhetischen Vorteil gereicht hätte. Deshalb ist diese baugesetzliche Fessel zu bedauern. Das Verwaltungsgebäude, das offensichtlich das erste in einer Reihe von geplanten großen Geschäfts- und Verwaltungsbauten am Seefeldge ist, macht jetzt schon in unübersehbarer Weise deutlich, dass längs dieses Seeufers künftighin weniger ängstlich den Bauvorschriften nachgelebt werden sollte. Solange man derart eng an den Bauvorschriften klebt, wird die Arbeit unserer Architekten, die mit ihren Bauwerken, gerade wenn diese von so repräsentativer Art sind wie hier, das Gesicht unserer Stadt formen, unnötig erschwert. Großzügig gestattete Ausnahmen tragen in solchen Fällen dazu bei, dass das Stadtbild Zürichs Gewinn davon trägt. Die vom Architekten versuchte Lösung, dem Bau eine größere Höhe zu geben, indem er die Stahlstützen pergolaartig über das dritte Stockwerk hinauszog, ist einleuchtend, aber eben doch nur eine Notlösung, die übrigens in der Hoffnung getroffen wurde, es werde später einmal eine Aufstockung möglich sein. Soweit also der Bericht von der NZZ. Heute kennt jeder, wo am See unten spaziert, das Gebäude. Im Sommer sendet es lauter akustische Signale aus. Das erhitzte Aluminium knackt und tönt, als würde es sagen, hey, da drinnen wird dann fleissig geschafft. Und die Heim ist auch dort unten Money. Eine riesige Uhr beherrscht zum Beispiel die ganze Halle. Es fehlen nur noch Aluminiummäntel, die geschäftig hin und her rennen. Man glaubt sich in einer futuristischen Filmkulisse. Jetzt, so zmitzt in dem verschneiten Park, fügt sich der ganze Gebäudekomplex sehr reizvoll in seine Umgebung. Die Bäume, blätterlos, mit ihren filigranartigen Ästen, bedeckt mit einem leichten Küssel aus Schnee, haben im Abendlicht die gleiche Farbe wie die Träger, die das Haus umgeben. Und diese Träger sehen aus, fast wie Bänder, die ein grosses Päckchen zusammenheben. Es weihnachtet auch dort vorne am See. Thank you. Radio Riesbach auf 93,0 MHz. Ich habe es am Anfang gesagt, die Feldeckstrasse ist voll von Überraschungen. Cornelia Hesse hat gemeint, im Vergleich zum übrigen Seefeld hat die Feldeckstrasse ein bisschen etwas Aristokratisches. Und das ist wirklich so. Der Rauf und der Ab, sie ist übrigens zwischen 900 und 950 Meter lang, hat sich die Strasse noch viel von ihrem alten Gesicht aus der Jahrhundertwende können in die heutige Zeit überretten. Repräsentative Wohnhäuser mit unverkennbaren